Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Mein Name ist Lauren Ballhorn. Ich bin Chefredakteur von Jacobin und auch Host von diesem Podcast, wo ich mich jeden Freitag hinsetze mit Autorinnen aus der Ausgabe, Kolleginnen aus der Redaktion oder auch Politiker, Künstler, Aktivisten, allen möglichen Menschen aus allen möglichen gesellschaftlichen Sphären, um über die brennenden politischen Fragen der Woche zu diskutieren. Heute sprechen wir mit Ilyas Ibn Karim. Ilyas hat einen Artikel geschrieben in unserer neuen Ausgabe im Kaufhaus der Religionen, die vor wenigen Tagen erschienen ist und letzten Freitag in Berlin kurz vorgestellt wurde auf unserem Jahresend-Kneipenquiz. Vielen Dank auch nochmal an die mehreren hundert Menschen, die letzten Freitag gekommen sind. Wir haben eine, finde ich, sehr lustige Zeit miteinander gehabt, aber haben nicht wirklich viel inhaltlich über die neue Ausgabe diskutiert, sondern vor allem einfach miteinander Spaß gehabt. Deshalb werden wir diese und nächste Woche mit Autorinnen und Autoren aus der Ausgabe sprechen, um etwas tiefer in die Materie reinzuschauen und nochmal mit ihnen zu diskutieren, was genau ihre Argumente waren. Vor allem geht es darum in der Ausgabe, welche Rolle die Religion in unserer Gesellschaft heute einnimmt, in einer Zeit der Säkularisierung, zumindest in den westlichen Gesellschaften, wo durchaus die Anzahl an Menschen, die regelmäßig in die Kirche geht, drastisch zurückgeht, aber trotzdem über unterschiedliche Kulturkämpfe die Rolle vom Glauben und Religion immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt in unserem öffentlichen Leben. Wir werden gleich mit Ilyas über seinen Artikel sprechen, die Freiheit der Andersdenkenden. Aber zuerst möchte ich noch einen sehr wichtigen Hinweis geben, und zwar, du hast das vielleicht bereits in deinem Postfach gesehen oder auf Social Media. Das Jahr ist fast vorbei und wir bei Jacobin haben noch ein paar offene Rechnungen zu begleichen. Es stimmt zwar, dass unsere über 8000 Abonnenten uns eine finanzielle Basis geben, die alle unsere Arbeit sichert, aber trotzdem, wenn wir darüber hinaus wachsen wollen, wenn wir wollen, dass unsere Mitarbeiter nach wie vor einen anständigen Lohn bekommen, brauchen wir ein bisschen mehr Unterstützung. Jacobin lebt von viel freiwilliger Arbeit. Ich zum Beispiel mache meine Rolle als Podcaster und Chefredakteur komplett ehrenamtlich, aber natürlich braucht ein solches Projekt auch Geld. Wir müssen Kollegen bezahlen, wir müssen Miete bezahlen, wir müssen die Heizung bezahlen, wir müssen die Druckkosten bezahlen. Und da dieses Jahr auch einiges teurer geworden ist, brauchen wir noch am Jahresende ein bisschen unterstützen. Wir versuchen insgesamt 25.000 Euro zusammenzukriegen. Wir haben in den letzten 24 Stunden bereits die Hälfte bekommen. Aber wenn ihr nicht weiterzieht, wenn ihr das nicht weiter erzählt und mehr Menschen dazu kriegt, könnte es sein, dass wir die 100%-Marke verfehlen. Und wenn wir das tun, dann kriegen wir auch gar nichts von der Kohle. Deshalb bitte überlegt, wenn du ein bisschen Geld noch auf dem Konto hast am Ende des Jahres, wenn du gern diesen Podcast hörst, wenn du gern unsere täglichen kostenlosen Online-Inhalte liest und du denkst, dass gerade jetzt in Zeiten, wo eine schwarz-grüne, schwarz-rote, schwarz-gelbe, wer weiß was genau, aber auf jeden Fall eine nicht progressive Regierung kurz vor der Tür steht, wenn du denkst, ja, da will ich, dass es starke, unabhängige Stimmen weiterhin gibt in der Presselandschaft, dann bitte geht auf jacobin.de/brauchtdich und gibt uns eine Spende ab. Wir sind wirklich dankbar für jede Unterstützung, weil wir der Meinung sind, es braucht sozialistische Medien, es braucht sozialistische Stimmen, aber die sind nicht unbedingt immer die ganz viel Unterstützung dann bekommen, sei es von öffentlichen Mitteln oder auch von privaten Großspendern. Und deshalb sind wir auf euch, unsere Zuhörer und unsere Leser angewiesen. Vielen Dank. Wir sind gleich wieder da mit unserem Gast Ilyas Ibn Karim. Bis dann. Hallo Ilyas und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Freue mich hier zu sein.
Lass uns, wir wollen heute ein bisschen über deinen Artikel in unserer neuen Ausgabe diskutieren. Ich hatte das vorhin vorgestellt als die Freiheit der Andersdenkenden, aber natürlich heißt der Artikel eigentlich die Freiheit der Andersglaubenden. Für unsere Zuhörer, die sich das noch anschauen wollen. Ich habe mich vorhin versprochen. Und dein Artikel bespricht eigentlich sozusagen die Dämonisierung und Ausgrenzung von Muslimen in unserer Gesellschaft im Namen der Religionsfreiheit oder umgekehrt der Säkularität. Aber ich würde gern natürlich auch darüber sprechen mit dir, aber ich würde gern ein bisschen grundsätzlicher einsteigen, weil du diskutierst auch ein bisschen das Konzept der Religionsfreiheit und wie das entstanden ist und wie das über die Jahrhunderte und sogar Jahrtausende sich entwickelt hat. Wo würdest du die Entstehung der modernen Konzeption von Religionsfreiheit verorten? Wo fängt es eigentlich diskursiv an?
In der Geschichte ist es immer schwierig, eine konkrete Geburtsstunde festzulegen. Deswegen würde ich das nicht machen. Aber was ich machen kann, ist, wo ich sagen würde, wo die Ansätze angefangen haben. Also die Ansätze von, ich sag mal, vor allem westlich-europäischer Religionsfreiheit finden sich halt in den Religionskriegen der frühen Neuzeit. Also die Folge der protestantischen Reformation in Europa, die eine Gewaltspirale auslöste zwischen der katholischen Seite auf einer Seite und den unterschiedlichen neu aufgekommenen protestantischen Konfessionen. Und in dieser Zeit war es vor allen Dingen die europäische Elite, der Adel, die gemerkt hat, wir befinden uns in dieser Gewaltspirale und es ist nicht mehr realistisch, dass entweder eine der neuen der protestantischen Konfession die dominante Rolle übernimmt, noch dass man zum vorherigen Zustand zurückkehrt, in dem der Katholizismus das Monopol über religiöse Fragen hatte. Dementsprechend war klar, um quasi eine Stabilität der Besitzverhältnisse aufrechtzuerhalten, braucht es ein neues System, das eine gewisse Form der Tolerierung und der Akzeptanz anderer, in erster Linie mal christlicher Glaubensvorstellungen gewährt. Also in manchen Fällen kann man sagen, was auch vor allem Dingen in erster Linie mal die Religionsfreiheit innerhalb des Protestantismus oder innerhalb des Christentums etwas ausgeweitet. Und über die Jahrhunderte hinweg wurde das ausgeweitet auf Religion als solches. Parallel dazu würde ich halt das Aufkommen des Nationalstaates nennen, die Bedeutung von Religion als identitätsstiftend, als legitimierende Kraft für Autorität und Gesetz und einen Staat wurde von dem Nationenkonzept schrittweise übernommen. Und mit der Idee des Staatsbürgers innerhalb des Nationalstaates wurde quasi die religiöse Identität schrittweise entpolitisiert und konnte somit mehr halt in die Privatsphäre eindringen. Und da in dieser Zeit sehen wir dann auch das Aufkommen von zum Beispiel Emanzipation der jüdischen Bevölkerung und somit die Entstehung halt der modernen Religionsfreiheit im westlich-europäischen Sinne.
Also die Emanzipation der jüdischen Bevölkerung passiert ungefähr, also natürlich in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber irgendwann im 19. Jahrhundert, jetzt so grob.
Das ist etwas, was ich so grob ansetzen würde, ja.
Ja, und trotzdem aber bleiben, also jüdisch sein als Identität, auch eine starke politische Otherizing sozusagen von Juden und anderen Minderheiten durchaus bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ab wann spielen, also wenn wir den europäischen oder westlichen Diskurs anschauen, ab wann tauchen da Muslime auf? Weil ich meine, das andere jetzt im diskursiven Sinne war in diesen Debatten überwiegend eigentlich Judentum, oder? Als quasi das Äußere, oder als das als nicht zur Gemeinschaft Gehörende betrachtet. Ab wann wird diese Stelle oder diesen Platz sozusagen überwiegend von Muslimen oder von dem Islam übernommen?
Also im Fall vom Judentum also Islam wird auch schon genannt bei John Locke als ein Beispiel für eine Ausnahme tatsächlich. Also John Locke
Eine
noch in dieser
Ausnahme in welchem Sinne?
eine Ausnahme von Tolerierung. Ja, also John Locke als einer der, man sagt, Väter der Religionsfreiheit hat Ausnahmen eingeführt für Atheisten, Katholiken und für Muslime, weil sie in seinen Augen keine loyalen Bürger sein können, weil sie angeblich einer fremden Loyalität angehören. Bei Katholiken ist es der Papst, bei Muslimen ist es der Kalifat und bei Atheisten hat das als grundsätzliche Immoralität erklärt. Das ist aber noch, John Locke war noch geprägt von dieser Zeit der Religionskriege der frühen Neuzeit. Aber diese Thematik, gewisse Gruppen können nicht hundertprozentig loyal sein. das hat sie noch lange hingezogen. Und auch bei Juden haben wir es permanent gesehen. In der Frage von, können nie loyale Bürger sein, sind entweder rassisch oder kulturell inhärent fremd. So war der Vorwurf. Aber auch bei Katholiken ist es noch geblieben bis ins 20. Jahrhundert. Zum Beispiel im Preußischen Kaiserreich. Beim Islam, würde ich sagen, hat es nennenswerte Rolle angefangen zu spielen mit dem Beginn des Kolonialismus, des europäischen Kolonialismus. Man, zum Beispiel, wenn ich an französische Algerien denke, in dem Kontext, einer der Spannungsgründe, die quasi zum Bürgerkrieg in Algerien geführt haben, war letzten Endes, dass Algerier erstmal per se keine Bürgerrechte hatten. Sie waren keine französischen Staatsbürger. Sie waren Subjekte des französischen Staates. Sie waren Untertanen des französischen Staates, aber sie waren keine französischen Bürger, unter anderem aufgrund der falschen Religion, weil sie Muslime waren. Jüdische Algerier wurden früher emanzipiert als muslimische Algerier, weil als die jüdische Emanzipation in Frankreich eingeführt wurde, wurde das ausgeweitet auf die jüdische Bevölkerung Algeriens, aber nicht auf die muslimische. Also die muslimische Gleichstellung kam deutlich später, was dann auch zu sektierischen Konflikten später geführt hat, dann im Algerienkrieg. Und die Interaktion mit dem Islam, auch in dieser Zeit, war halt weiterhin geprägt von einem sehr kolonialen Denken und teilweise natürlich auch von einem orientalistischen Denken, dass halt Islam Teil einer Zivilisation ist, die das inhärente andere zum Westen ist, nämlich dem Orient, beziehungsweise dem Nahen Orient.
Aber trotzdem waren, Muslime waren zur Zeit des Kolonialismus vielleicht dann im kolonialen Reich ein wesentlicher Bestandteil der Bevölkerung. Aber jetzt in dem europäischen und in dem imperialen Kern, ne, in Ländern wie Frankreich, Belgien, Deutschland auch ein Stück weit, waren bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein sehr, sehr kleine Minderheiten in der Gesellschaft. Die nehme ich an, deshalb auch nicht wirklich. Also müsstest du eigentlich sagen, dass der Religionshistoriker natürlich, aber diese besondere Betrachtung von Muslimen als eine Bedrohung für unsere demokratische Kultur etc., kann man das eigentlich schon dort in der Kolonialzeit verorten oder ist das eher ein sehr modernes Phänomen?
Menschenfeindlichkeit verändert sich immer mal wieder gerne. Und manchmal kommen alte Muster zurück. Muslimfeindlichkeit ist alt. Muslimfeindlichkeit entstand nicht erst in den 50ern mit Migrationswellen und ist nicht erst seit 9-11. Muslimfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit gibt es seit es Islam gibt. So wie bei allen religiösen Traditionen in der Hinsicht. Und die Idee der islamischen Gefahr von außen, der zivilisatorischen Gefahr, die sehen wir seit dem Mittelalter, die sehen wir wieder aufkommen in der frühen Neuzeit mit osmanischer Expansion. Und die kommt wieder auf mit muslimischer Migration. In der Hinsicht, es ist ein Kommen und Gehen von Narrativen, es ist auch eine Reinterpretation und eine Anpassung althergebrachter Narrative. Und das kennen wir aus anderen Formen der Menschenfeindlichkeit. Das ist in der Hinsicht kein einzigartiges Feature der Muslimfeindlichkeit. Das lässt sich auch so mit anderen vergleichen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es deutlich älter ist, als man denkt. Und dass es auch Zwischenbeziehungen gibt mit anderen Formen der Menschenfeindlichkeit. Es gibt Muslimfeindlichkeit oder Islamhass ist nicht dasselbe wie Antisemitismus, aber die beiden Phänomene haben einen gewissen Verwandtschaftsgrad. Viele der Polemiken, die gegen das Judentum angewendet wurden, wurden in der Geschichte später dann gegen den Katholizismus angewendet, von Seiten der Protestanten und später dann auch gegen den Islam. Im Sinne von zum Beispiel die starre Gesetzesreligion, ja, die etwas, das keine wirkliche Spiritualität ist, das blindes Befolgen von Gesetzen ist. Damals angewendet, ursprünglich angewendet auf das Judentum, in Bezug zu jüdischem Ritualrecht, in Bezug zu Halacha, später auf den Islam in Bezug zu Scharia.
Und warum, warum meinst du, gibt es so ein, das kommt auch in deinem Artikel vor, es gibt unter europäischen Rechten, sei es die AfD, sei es in der Schweiz mit dem Minarettenverbot, es gibt einen sehr starken Fokus seitens Rechten, aber eigentlich auch nicht nur Rechten, muss man sagen. Also man hat auch Stichwort New Atheism im anglophonen Raum. Man hat durchaus auch liberale oder sich sogar als linksliberale ausgebende Menschen, die einen sehr starken Fokus haben auf gewisse Symbole des Islams wie Minaretten, wie Kopftuch. Und es gibt immer wieder Versuche, die zu verbieten oder die zumindest im öffentlichen Raum einzuschränken. Oft mit der Begründung, wie du dann in meinem Artikel schreibst, dass sie als, das sind nicht nur religiöse Ausdrucksformen, sondern auch politische. Und du stellst die These auf, und du argumentierst, das ist eine künstliche Trennung, weil diese Überlappung oder mögliche Überlappung zwischen religiösem und politischem gibt es in jeder Religion.
Ja. Es steckt ein bisschen Wahres drin.
Bei der rechten Kritik meinst du?
Bei der rechten Kritik, aber nicht in dem Sinne. Es ist tatsächlich, ich nehme mal ein Beispiel ironischerweise aus islamischer Geschichte. Ich nenne auch kurzzeitig im Text, dass zwei Formen der religiösen Toleranz in Anführungszeichen, ich sag mal in der Vormoderne, im Mittelalter oder in der Antike, es meistens immer Bedingungen und Einschränkungen gab und meistens niemals ein wirklich gleiches Verhältnis gab zwischen einer dominierenden Religion und Minderheitenreligion. Im Fall islamischer Großreiche war es so, dass zwar bestimmte Religionen eine vom Staat gesicherte Religionsfreiheit bekamen, also eine Sicherheit, eine Toleranz im Gegenzug zu bestimmten Bedingungen, nämlich zum Beispiel das Zahlen einer Kopfsteuer. Also die Nicht-Muslime waren in dem Fall zum Beispiel im Kalifat oder im Osmanischen Reich niemals mit dem Islam gleichgestellt. Es gab noch weitere teilweise Bedingungen, je nach islamischer Herrschaft. Zum Beispiel dürften gewisse Kleidungsstücke nicht getragen werden von Nicht-Muslimen. Religiöse Gebäude dürften nur eine gewisse Höhe haben. Kirchenglocken dürften nicht laut geläutet werden und so weiter und so fort. Es geht dabei darum, Machtverhältnisse klarzumachen.
Ja.
Und das ist im Grunde das, was hier passiert. Wenn Sie sagen, dass das für Sie ein politischer Ausdruck ist oder ein politisches Machtsymbol, es geht eher darum, dass Sie deutlich machen wollen, dass der Islam hier eine untergeordnete Rolle spielen muss. Und dass quasi die hiesige Religion oder Kultur oder Identität, je nachdem, die dominante Rolle beibehalten muss, um jeden Preis, um eben privilegierte Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ist nicht ganz gelogen in der Hinsicht. Es geht wirklich, die Wahrnehmung als politisches Symbol rührt wirklich daher her, dass es darum geht, einen politischen Machterhalt beizubehalten. Deswegen auch von den gleichen Parteien teilweise Kruzifixe in öffentlichen Räumen anders behandelt werden, eben weil sie kulturelle Symbole sind, beziehungsweise Symbole unserer Kultur.
Darauf wollte ich eigentlich auch noch eine Frage stellen. Also ich bin ja Amerikaner und komme aus einem Teil des Landes, wo ein wirklich sehr rechtes evangelikalisches, ich weiß nicht, wie es protestantisch.
Evangelikales, ja.
Genau, aber so die amerikanische Evangelikalen, nicht diese netten europäischen. wo es aber trotzdem eine sehr strikte Trennung gibt zwischen Staat und Kirche. Es gab nie bei uns religiöse Symbole in der Schule, auch nie in einem öffentlichen Gebäude. Das findet man vielleicht auch im tiefen Süden, aber im Großteil des Landes ist das nicht zu sehen, ist ja auch verfassungsrechtlich eigentlich auch verboten. Während, als ich dann das erste Mal nach Deutschland kam, spezifischerweise nach Bayern, habe ich auch überall Kruzifixen gesehen in der Schule. Und da würde ich gern von dir hören, wenn wir vergleichen Europa und die islamische Welt oder muslimische Welt oder zumindest im Nahen Osten. Wie würdest du, also Religion spielt natürlich dort eine andere Rolle als hier in Europa, wo aber trotzdem Religion stark als kulturelles Symbol nach wie vor weiterlebt und war auch die Kirche nach wie vor zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in der Altenpflege institutionell eine wichtige Rolle spielt. Meinst du, es gibt, kann man sagen, wie die Rechten das oft behaupten, dass Religion in, sagen wir, abendländischen christlichen Gesellschaften und in muslimischen Gesellschaften grundsätzlich andere Funktionen oder andere Rollen spielt? Oder ist das eine künstliche Gegenüberstellung?
Ich kann da nicht konkret Ja und nicht konkret Nein drauf antworten. Allein die Tatsache, dass man sieht, dass zum Beispiel im Fall, sagen wir mal, dieses Schlagwort christlich-jüdische Kultur, ab dem, wenn man das aus der Mottenkiste kramt und halt konkret sagt, wir haben eine christliche Kultur oder wir haben eine jüdische Kultur, ab dem Punkt gibt man der Sache wieder eine politische Bedeutung. Das heißt quasi, ich würde nicht sagen, dass die Situation in den meisten europäischen Ländern irgendwie vergleichbar ist mit der zum Beispiel, ich sag mal, im Nahen Osten oder in Nordafrika. Das ist natürlich anders. Da sind auch andere historische Entwicklungen stecken dahinter. Ich kann nicht mal die Situation des Islams mit den mehrheitlich muslimischen Ländern in Zentralasien vergleichen mit denen von Nordafrika, weil auch die haben eine andere historische Entwicklung hinter sich. Die Zeit des sowjetischen Ostblocks macht sich in Ländern wie Usbekistan und Turkmenistan durchaus bemerkt, ja, in der Art und Weise, wie man mit Religion umgeht. Der Punkt ist aber, die Tatsache, dass Religion seit jeher, also seit wir von alles, was wir historisch als Religion bezeichnen können, fast immer eine politische Funktion hatte, verschwindet das nicht wirklich. Es schwächt sich manchmal ab, aber kann immer mal wieder neu aufflammen. Arabische Länder waren in den 70ern und 60ern deutlich säkularer, als sie heute sind.
Ja.
Also zumindest die Länder des Nahen Ostens. Das muss man in der Hinsicht ein bisschen berücksichtigen. Es gibt unterschiedliche historische Entwicklungen, deswegen ja, also Islam hat eine zum Beispiel rein rechtlich betrachtet, andere Rolle in Marokko als in Frankreich oder in Deutschland. Aber rein rechtlich betrachtet ist die Türkei trotzdem laizistisch und hat eine sehr starke laizistische Tradition und trotzdem hat man ein Wiederaufkommen einer islamischen Rechten erlebt. Und das kann auch in europäischen Ländern so passieren oder wieder passieren. Das sehen wir in den USA, wie es einen politischen Aufwind bekommen kann. Das ist abhängig von historischen Entwicklungen, die auch an materiellen Bedingungen hängen. Ja? Deswegen, ich würde da keinen kulturellen Essentialismus halt anbringen, zu sagen, islamisch geprägte Kulturen neigen mehr oder diese Kulturen neigen weniger dazu, sondern aber ich würde eine Unterscheidung machen auf Basis von historischen Entwicklungen, die je nach Region selbstverständlich anders ist.
Und trotzdem sieht man aber die USA natürlich da die große Ausnahme, obwohl auch da, finde ich, ist es wichtig anzumerken, dass diese rechte, wahnsinnige rechte Kirchen tatsächlich eigentlich eher zurückgehen, also ihre Besucherzahlen stagnieren oder gehen weiter nach unten. Auch in den USA, vielleicht ein paar Jahrzehnte dann zurückgesetzt, sieht man eine zunehmende Säkularisierung und wegsterbende Religionen. Und auch in Europa, egal welches Land wir anschauen, wo es starke rechte Bewegungen gibt, sind sie meines Erachtens eigentlich so gut wie nie mit einer zunehmenden Religiosität zu verbinden, sondern wenn dann maximal Christentum als ein Kulturgut, den es zu verteidigen gilt gegenüber islamischen oder auch anderen, aber vor allem muslimischen Einwanderern dann. Also die Säkularisierung im Westen, vielleicht bin ich da einfach zu fantasielos, aber erscheint mir als nicht wirklich zurückdrehbar.
das ist, ich würde niemals absolut sagen, dass solche Entwicklungen sich nicht nochmal in eine andere Richtung bewegen können. Ich geb nur ein Beispiel. Die Ba'ath-Parteien waren säkular in der Hinsicht. Und trotzdem haben sie Islam eine neue Bedeutung zugeschrieben, nämlich eben als dieses nationale, kulturelle Identitätsstiftende, was potenziell auch nochmal ein Wegbereiter war für andere politische Ideen in der Hinsicht. Deswegen würde ich sagen, Säkularisierung muss man auch ein bisschen als Phänomen in Frage stellen. Ich verweise da immer auf ein Buch, das heißt, glaube ich, die populäre Religion von Huber Knoblauch, in dem er quasi erklärt, oder die Frage stellt, verschwindet Religion oder verändert sie sich? Ich habe auch gesehen, es wird in einigen der, unter anderem in dem ersten Text, ich glaube, der leere Himmel, in dem Magazin thematisiert, dass Kapitalismus und Individualisierung vermutlich einen stärkeren Einfluss auf die Säkularisierung hatten oder auf das, was wir Säkularisierung nennen, als zum Beispiel eine Rationalisierung oder eine Verwissenschaftlichung der Gesellschaft. Das bedeutet aber, wie Huber Knoblauch auch hinweist, nicht, dass ein Interesse an spirituellen Gütern verschwindet, sondern dass eben einfach diese Identitäten an Bedeutung verlieren. Aber das Verlangen nach Identitäten, das kann wiederkommen. Das kann je nach einem politischen Klima wiederkommen. Also wenn man ein Bewusstsein dafür erlangt, dass zum Beispiel Individualisierung und Kapitalismus vermutlich eher die entscheidende Rolle bei der Säkularisierung gespielt haben als Rationalisierung und Wissenschaft, dann kann man auch anerkennen, dass die Bedürfnisse einer Gesellschaft je nach verändernden materiellen Umständen, je nach veränderter Stimmung, sich nochmal wandeln können. Und dass Menschen dann wieder fragen nach einer gemeinschaftlichen Identität. Das kann dann die Nation wieder sein. Das kann aber potenziell auch wieder was anderes sein. Das kann eine Synthese zwischen diesen beiden Dingen sein.
Und wie würdest du momentan die Stimmung oder die Diskussion in Deutschland beschreiben? Du schreibst ja in deinem Text, dass es durchaus eine Zunahme gibt, nicht nur an antisemitischer Gewalt, sondern auch an muslimfeindlicher Gewalt. Findest du oder würdest du sagen, dass die Stimmung nochmal besonders seit dem 7. Oktober letzten Jahres gekippt ist? Oder ist das eigentlich bereits eine schon jahrzehntelange Entwicklung?
Es ist nochmal besonders gekippt. Also es ist natürlich eine Jahrzehnte andauernde Entwicklung, aber ich würde sagen, der 7. Oktober hat geschafft, nochmal eine allgemeine Panik zu verbreiten auch oder eine allgemeine Paranoia, ähnlich wie 9/11. Und auch von Seiten des Staates und der Staatsgewalt, dass man sich nochmal ermutigt fühlt oder einen Anlass sieht, aktiv in das Leben von Menschen einzugreifen, aufgrund zum Beispiel ihrer religiösen Herkunft. In 9/11 haben wir es gesehen mit dem Patriot Act. Und hier sehen wir auch, spezifisch in Deutschland, dass die Staatsgewalt neue Möglichkeiten gefunden hat, im Namen der Staatsräson eine Art McCarthyismus hier zu etablieren. Und der natürlich auch sich in einem Austausch und in einer Synthese befindet mit offensichtlich einer antimuslimischen Stereotypen und einer antimuslimischen Weltsicht.
Und wie grenzen wir dann die Rolle des Staates ein? Weil das ist, finde ich, auch so ein bisschen die Spannung, oder nicht die Spannung, aber das Spannendste in deinem Text. Auf der einen Seite hat der Staat in einer demokratisch verfassten Gesellschaft die Aufgabe, die Rechte der Individuen zu gewährleisten, unter anderem auch das Recht, ihre Religion frei auszuüben. Andererseits hat der Staat die Aufgabe, Individuen zu schützen vor einer Übergriffigkeit sozusagen einer Glaubensgemeinschaft, die in die Privatsphäre von anderen Menschen eindringt. Wie kann man als Sozialist sozusagen, als Linker, als jemand, der sowohl das Kollektive als auch die individuellen Rechte schützen will, wie können wir da eigentlich eine gute Bilanz hinkriegen.
Ich fange tatsächlich mittlerweile an, mehr an so Grassroot-Methoden da stellenweise zu glauben, als an den Staat. Ich nehme mal, der Staat müsste in der Theorie schon die Werkzeuge haben, um dagegen vorzugehen, auf Basis von Antidiskriminierungsgesetzen, auf Basis von Gesetzen gegen Volksverhetzung, gegen Hassrede und so weiter und so fort. Und der nutzt sie auch stellenweise, selbstverständlich. Also ich trauere nicht nach, wenn ein Pierre Vogel vor der Anklagebank sitzt. Aber er setzt sie auch sehr inkonsequent ein, je nachdem, wer der Akteur ist. Ja, ich denke daran, das Islamische Zentrum in Hamburg wurde geschlossen und das Gelände wurde beschlagnahmt. Das ging alles sehr, sehr schnell wegen Verbindungen zum iranischen Regime, wegen angeblicher Terrorpropaganda. Aber in ganz Deutschland haben wir Moscheen von der DITIB, von der ATIB, von der IGMG, die teilweise direkt dem türkischen Staat unterstehen, die Spionagearbeiten vollziehen für den türkischen Staat, die Predigten halten, die einen türkischen Angriffskrieg legitimieren, die Mitglieder, Expats hier bedrohen und Dissidenten bedrohen. Und das sind Partner für den deutschen Staat. Da greift er nicht ein, weil ab dem Punkt seine politischen Interessen den Interessen der Individuellen und Betroffenen halt höher gestellt ist. Auch die Beschlagnahmung des Islamischen Zentrums in Hamburg war daher mehr eine Reaktion auf die Stimmung nach dem 7. Oktober und die Handlung eines Staates, der Muskeln spielen lassen möchte und der im Namen der Staatsräson ein Zeichen setzen möchte. Das heißt, wenn es zum Beispiel jetzt um Menschen allgemein religiösen, regressiven, reaktionären Räumen geht, seien sie muslimisch, seien sie christlich, seien sie jüdisch, seien sie hinduistisch, wie auch immer. Ich denke da zum Beispiel mehr an Frauenhäuser tatsächlich. Einfach sichere Räumlichkeiten für zum Beispiel Frauen, die in einem patriarchalen Umfeld sich befinden, sichere Räumlichkeiten schaffen, in denen sie geschützt werden können. Das gleiche für queere Menschen. Ja, solche Grassroot-Methoden, daran glaube ich mittlerweile mehr, als an das Eingreifen des Staates, nicht weil der Staat niemals eingreifen sollte, sondern weil er so ineffizient und teilweise mit starker Doppelmoral handelt. Und da sehe ich auch dann eine politische Linke, die sich da durchaus aktiv zeigen kann.
Aber wie gehen wir dann mit dem umgekehrten Fall um? Ne? Wir wissen ja, ich meine, das ist ja oft das Problem mit rechten Diskursen. Du hattest ja selber gesagt, es gibt ja manchmal einen wahren Kern. Das betrifft nicht nur Muslime, aber eigentlich jede sehr konservative, strenge Religionsgemeinschaft, die ihren Mitgliedern Regeln aufsetzt oder vielleicht nicht nur Regeln aufsetzt, sondern auch Menschen in Verhältnisse der Unterdrückung hereinzwingt. Ne? Sei es Kinder von religiösen Eltern etc. Also es gibt ja unterschiedlichsten Fälle. Als Linke müssten wir eigentlich auch dagegen sein und dann brauchen wir doch Werkzeuge, letztendlich staatliche Werkzeuge, um diese Praktiken zu verhindern.
Nun ja, also der Staat selber greift nur limitiert in zum Beispiel das Häusliche ein. Und das ist ja auch zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. In Deutschland hat man, ich meine, bis zum 11. Lebensjahr haben die Eltern quasi das Recht auf religiöse Vormundschaft. Also sie können ihr Kind dazu drängen, hart gesagt, in einer religiösen Tradition zu partizipieren und erst ab dem 11. Lebensjahr muss es angehört werden. Überhaupt. Ja, also müssen,
da hat man keine Wahl, da muss man.
Ja, also, ja. Also muss es, oder hat es, ich weiß nicht, ob es schon ein paar Jahre vorher ist, aber es dauert eine Weile, bis ein Kind angehört werden muss überhaupt und bis es selbst über seine religiöse Zugehörigkeit bestimmen darf. Ja, und das ist auch natürlich, dazu gehören teilweise fest etablierte Traditionen. Wir müssen nicht mal so weit gehen von regressiven, ultrapatriarchalen Räumlichkeiten zu reden. Da geht es teilweise um sehr, sehr etablierte Traditionen, wie eine Taufe, wie eine Konfirmation, wie eine Beschneidung, etc., die halt auch nur ansatzweise praktizierenden religiösen Familien durchaus wichtig ist.
Aha, ja?
Also das müssen, und da gibt es dann auch einige Institutionen, speziell in Deutschland, die ja Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, wie zum Beispiel die Kirchen, die natürlich da auch nochmal einen Einfluss haben und ein Mitspracherecht haben. Also wie gesagt, so die Werkzeuge des Staates sind halt von einer ganzen Reihe von Faktoren geprägt, wo es teilweise schwierig ist zu sagen, können wir Linke da wirklich darauf zugreifen? Oder werden die nicht von vielen anderen Faktoren eher bestimmt? Wenn teilweise wirklich radikale Methoden, ich hab, es ist zwar kein religiöser Kontext, aber es ist tatsächlich ein Kontext, der Patriarchalität und Misogynie beschreibt, von Frauen in Mexiko, die sich zusammengeschlossen haben zu Gruppierungen, die auch mit Gewalt andere Frauen verteidigen und Selbstverteidigung darstellen. Es sind tatsächlich mittlerweile solche Grassroot-Methoden, wo ich eher einen Effekt tatsächlich sehe, als dem Staat zu vertrauen. Deswegen, ich würde sagen, sichere queere Räume, sichere Räumlichkeiten für Frauen etc., das ist sehr, sehr bedeutend. Aufklärung, in der Hinsicht bin ich sehr materialistisch. Ja klar, Bildung hat einen Einfluss. Ich will nicht sagen, dass die Idee gar keinen Einfluss hat. Es ist nicht zu unterschätzen. Aber wenn wir zum Beispiel von der Verbreitung, das habe ich in einem älteren Text ja auch mal erwähnt, von der Verbreitung von zum Beispiel islamistischen reaktionärem Gedankengut denken, da spielt das Umfeld von zum Beispiel überwiegend jungen Männern gewissen Lebensfragen, gewissen sozioökonomischen und soziopsychologischen Fragen spielen da einfach eine entscheidende Rolle, ob so eine Ideologie dann attraktiv ist oder nicht. Also da kann man natürlich auch sagen, dass halt Linke dann Räumlichkeiten oder alternative Möglichkeiten bieten, Gemeinschaften bieten, um diese Person dann eben aufzufangen, um präventiv zu agieren. Ja.
Und wie haben Linke oder inwiefern können wir auf vergangene Diskurse, vergangene Generationen von sozialistischen linken Denkern zurückgreifen? Du hattest, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hattest du erwähnt, dass du zur Vorbereitung nochmal in Marx zur Judenfrage reingelesen hast zum Beispiel. Ja. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mal in einer Ausstellung des Jüdischen Museums in Wien war, wo es hieß, Judenfrage, mit diesem Text hat Marx die Tradition des linken Antisemitismus gegründet. Ich bin über die Aussage skeptisch, aber trotzdem würde mich interessieren, was hat Marx eigentlich dazu gesagt, aber auch jetzt historisch gesehen, wie haben linke Bewegungen eigentlich zur Frage der Religionsfreiheit gestanden, weil wir ja natürlich wissen, in den sozialistischen Ländern war das ja schwierig, mindestens. Aber es gibt auch eine lange Tradition von sozialistischen und kommunistischen Parteien, die antireligiöse Aufklärung und Bildungsarbeit betrieben haben. Also das scheint alles ein bisschen weniger schwarz-weiß zu sein, als man sich vielleicht denken würde.
Ist es auch. Also es ist tatsächlich, es gibt sehr, sehr diverse Umgänge, sehr, sehr diverse Antworten auf diese Fragen. Also es gibt keine eine marxistische Antwort auf die Frage, wie man mit Religion umgeht, rein historisch betrachtet. In Bezug zu Marx, was man zum Text zur Judenfrage als allererst wissen sollte, es ist eine Antwort auf den Text von Bruno Bauer, die Judenfrage. Ja. Bruno Bauer, ebenfalls Junghegelianer wie Marx, war Antisemit, wobei ich sagen würde, dass sein schlimmeres antisemitisches Machwerk ist später entstanden. Ich glaube, über die Fremdheit des Judentums ist der Titel. Die Kernthese in die Judenfrage ist, dass jüdische Menschen, die zum Beispiel im Kaiserreich in den damaligen deutschen Monarchien leben oder keine Emanzipation einfach für sich verlangen können oder sollten. Weil nach Bruno Bauer die breite Bevölkerung nicht emanzipiert ist. Weil der Staat selbst nicht emanzipiert ist. Bruno Bauer war Atheist und war Religionskritiker. Und er sagt quasi, was stellen sich die Juden vor? Wollen sie einfach nur mit den Christen gleichgestellt werden? Wollen sie ihr jetziges Joch eintauschen gegen das Joch, unter dem die christliche Bevölkerung steht, unter das Joch des Christentums? Vielmehr müssen sie sich erstmal menschlich emanzipieren. Das heißt, Juden sollten aufhören, Juden zu sein. Christen sollten aufhören, Christen zu sein. Damit beide voll und der Staat sollte von der Religion emanzipiert werden, damit alle vollständige Staatsbürger sein können und in erster Linie Staatsbürger sein sollten. Weil er sagt auch, dass quasi die Religion, nicht nur der Juden, aber vor allem der Juden vermutlich, sie daran hindert, vollständige Staatsbürger zu sein, weil sie die Privilegien der Religiosität immer über ihre Staatsbürgerschaft stellen würden. Er geht dann noch einen Schritt weiter und sagt es im Punkt zu Menschenrechten. Man kann nicht vollständig an Menschenrechte glauben, wenn man seine religiöse Privilegien und seine religiöse Identität quasi über seine menschliche Identität stellt. Und Marx kritisiert das. Marx stellt diese Thesen von Bruno Bauer in Frage und zeigt eben an, selbst wenn der Staat emanzipiert ist, er nimmt da als Beispiel dafür die USA, die damaligen, heißt es nicht, dass die Menschen aufhören, religiös zu sein. Also er zeigt quasi, die USA waren für ihn ein Paradebeispiel eines emanzipierten Staates von der Religion, mehr als Frankreich, weil Frankreich hat quasi eine Zivilreligion an die Stelle des Christentums gestellt. Das heißt, für ihn waren die damaligen USA eher von der Religion emanzipiert, aber damals weiterhin, und das betont er auch, die nordamerikanische Bevölkerung war eine stark religiöse Bevölkerung. Also ist die Frage, wie stellt er sich das überhaupt vor, dass quasi mit der staatlichen Emanzipierung dann eine Emanzipierung automatisch, eine menschliche Emanzipierung der Religion erfolgt. Er weist auch darauf hin, Menschenrechte dazu gehört unter anderem die Privilegien der Religion, dazu gehört die Glaubensfreiheit, dazu gehört die Religionsfreiheit. Er schließt an seine Aussagen in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, die berühmte Opium-Analogie. Für Marx ist die Religion ein Ausdruck von der Zustände der bürgerlichen Gesellschaft. Ein Ausdruck der vor allem materiellen Ungleichheit, der Ungleichheit der Besitztümer. Und dieser Ausdruck, dieser Seufzer der bedrängten Seele, das ist die Religion. Und die Kritik an der Religion ist die Kritik an den Zuständen, die Religion erschaffen. Das heißt, für Marx ist die Herangehensweise von Bruno Bauer, Leute zu drängen, ihre Religion aufzugeben oder erstmal sich nur als Staatsbürger zu verstehen, komplett absurd. Ja? Er sagt auch, die menschliche Emanzipation ist nicht einfach eine Emanzipation, eine politische Emanzipation. Es ist nicht einfach die Erlangung der Bürgerrechte. Das ist das, was man seiner Meinung nach den Juden erklären muss. Es ist nicht einfach die Erlangung der Bürgerrechte. Die menschliche Emanzipation ist quasi die Erlangung der Emanzipation von den materiellen Umständen, von den Besitzverhältnissen, von den Verhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist die menschliche Emanzipation. Und erst daraus kann eine Emanzipation von der Religion erfolgen, weil die Religion ist eine Folge daraus. Und deswegen ist auch für Marx die Frage nach Religionsfreiheit stellt sich in der Hinsicht gar nicht. Ob man Menschen, wie gesagt, Bruno Bauers Idee, man müsste Menschen dazu quasi drängen, man müsste Juden dazu quasi drängen, ihr Jüdischsein aufzugeben oder Christen dazu drängen, ihr Christensein aufzugeben und sie maximal das Ganze nur in absoluter Privatsphäre ausüben zu lassen. Das ist für ihn überhaupt nicht zielführend. Also an erster Stelle steht halt die Emanzipation der Besitzverhältnisse. Lenin sah es noch relativ ähnlich. Ja, Lenin war vielleicht deutlich expliziter in seiner Religionskritik, weil er Religion auch diesen Vorwurf deutlicher gemacht hat, dass es geistiger Fusel ist, dass es quasi Menschen daran hindert, revolutionär aktiv zu werden und für einen Himmel im Diesseits zu kämpfen, quasi, und nicht nur für einen jenseitigen Himmel. Aber auch Lenin sagt ganz konkret, dass er religiöse Menschen nicht aus der Partei verbannen würde. Denn quasi ein Proletariat kann sich nicht mit solchen Sachen aufhalten. Ein vereintes Kämpfen des Proletariats. Das Ziel muss in erster Linie sein, die Besitzverhältnisse zu ändern. Und die Hoffnung besteht dann darin, oder die Erwartungshaltung besteht dann darin, dass dadurch dann halt die Religion verschwindet.
Mhm,
ja? Und ab Stalin sieht man dann zum Beispiel in der Sowjetunion eine radikale antireligiöse Haltung, die er selbst auch betont, in der eine harte Polemik gegen die Religion geführt werden muss, in der auch die Idee ist, Religion quasi zu entwöhnen, einer Bevölkerung zu entwöhnen. Man muss aber an der Stelle auch betonen, die Kritik gegen religiöse Institutionen ist wieder was anderes. Also die Entmachtung der Kirchen oder das Vorgehen gegen die Kirchen als religiöse Organisationen, die als inhärent bürgerlich betrachtet werden oder als inhärent mit dem bürgerlichen Staat betrachtet werden, das wurde häufig auch getrennt betrachtet, was auch nicht ganz unbegründet ist. Es gehört beides natürlich zur Religion, aber es gibt einen gewissen Unterschied zwischen halt Institutionen und dem Glauben einer breiten Bevölkerung. Und im globalen Süden, wie man sagt, in Teilen der kolonialen Bevölkerung, im arabischen Raum, in Indonesien, in Indien, in Teilen des Irans schon in den 20ern, mit Aufständen im Norden des Qajaren Persiens, gab es Bewegungen, die sich als sowjetisch verstanden, die sich als sozialistisch verstanden, die sich als kommunistisch verstanden, aber die keinen radikalen Bruch mit der Religion eingingen. Zwar säkular waren, dennoch, aber auf jeden Fall nicht den antireligiösen Kurs gegangen sind und zumindest bereit waren, dem Ganzen einen Raum zu geben. Deswegen in der Frage von Religionsfreiheit hätte sich da auch nicht gestellt. Ja, also Religion hat weiterhin eine Möglichkeit, Ausdruck zu finden, vor allem im Bezug des Individuums.
Jetzt nochmal zurückgeblickt auf heute. Ich meine, ich hatte dich vorhin gefragt, findest du, dass die Stimmung jetzt besonders rau geworden ist gegenüber Muslimen im letzten Jahr? Wir haben ja, ich meine, wir erleben seit Jahren immer mehr Wahlsiege für rechtspopulistische Parteien und eine gewisse Stigmatisierung und gar Feindseligkeit gegenüber des Islams ist scheinbar ein integraler Bestandteil dieser neuen rechten Ideologie. Jetzt in die Zukunft geblickt, in den nächsten Jahren, also wir haben jetzt hier Wahlen im Februar, wo die AfD und auch eine ziemlich antimuslimische CDU, zumindest in Teilen, wahrscheinlich beide sehr gut abschneiden werden. Wir haben einen andauernden Rechtsruck auch in Frankreich. Was siehst du noch auf Muslimen in Europa kommen und was für politische Bündnisse, politische Strategien dagegen bräuchte es, um zu verhindern, dass dieser mittlerweile sehr große Teil der Bevölkerung in Europa ausgeschlossen, stigmatisiert, besonders unterdrückt wird?
Es ist schwer zu sagen. Ab dem Punkt, ich mache ungern solche
Prognosen, ja.
Solche Schreckensprognosen vor allen Dingen. Womit man rechnen muss, natürlich, ist, dass es Vorstöße gibt. Zum Beispiel halt den Ausdruck der Religionsfreiheit einzuschränken. In Frankreich sieht man es unter Macron schon enorm stark. Ja. Ich frage mich manchmal auch, es ist schlimmer, kann es immer gehen, aber ich frage mich manchmal auch, wie eine Marie Le Pen das noch toppen kann. Also es ist schon unter dem Mitte-Links-linksliberalen Macron teilweise sehr, sehr extrem, allein mit den neuen Regelungen zur Abeja, beziehungsweise alles, was als Abeja zählen kann. Also
das Löcke, ist eine Kopfbedeckung, richtig?
Es ist ein Kleid für den Körper, in der Regel langarmlich, nicht schulterfrei, also modest, aber es sieht nicht unbedingt tendenziell aus als jedes andere längere Überkleid. Ja, es gab schon Fälle, wo junge Frauen mit einem Kimono, ja, in Frankreich deswegen angegangen wurden, weil es quasi dieser Vorstellung, dieser Definition von einem Abeya entspricht, obwohl es natürlich keiner ist. Das ist eine traditionelle Kleidung. Ja, aber Aber das ist schon ein extremes Ausmaß tatsächlich, ein sehr extremes Ausmaß. Auch nur die potenziellsten, entferntestmöglichsten Ausdrücke von islamischer Identität möglichst einzuschränken. Inwieweit das in Deutschland funktioniert, da hängt auch immer, ist auch immer eine rechtliche Frage. Deswegen, das ist schwer einzuschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass es Vorstöße geben wird. Was in Deutschland auf jeden Fall der Fall sein wird, ist, was wir auch jetzt schon sehen unter der linksliberalen Regierung, ist vermutlich eine Ausweitung von der Abschiebeoffensive. Fragen über Staatsbürgerschaft, neue Regelungen zur Staatsbürgerschaft, neue Fragen zu Treuebekenntnissen. Die Partnerschaft ironischerweise mit zum Beispiel so Sachen wie DTIP oder ATIP, das ironischerweise habe ich den Eindruck, wird sich nicht so schnell ändern, weil da geopolitische Interessen dran hängen. Auch unter einer CDU nicht, auch wenn sie jetzt vielleicht starke Worte von sich gibt.
Auch weil viele Mitglieder diese Gemeinschaften CDU wählen. Ne? Also da gibt es durchaus kleine Überschneidungen.
Ich meine, es ist Lobbyismus, der auch die Religionspolitik in Deutschland bestimmt. Das ist in der Hinsicht nicht zu unterschätzen. Ja.
Gut, vielen Dank, Ilias. Das war, finde ich, ein sehr facettenreiches und interessantes Gespräch über die Freiheit der Andersglaubenden, wie es so schön heißt in der neuen Ausgabe. Ilias' Artikel ist zu lesen im Jacobin Nummer 19 im Kaufhaus der Religionen. Verfügbar seit letzter Woche an Bahnhofskiosken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vielen Dank nochmal, Ilias, für deine Zeit. Und Ilias hat auch weitere Texte für Jacobin geschrieben, die zu lesen sind auf jacobin.de. Danke, Ilias. Bis bald.
Hat mich gefreut.
Das war heute die Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Ilias und auch an euch, unsere treuen ZuhörerInnen und Zuhörer. Ilias hat einen Artikel in unserer neuen Ausgabe im Kaufhaus der Religionen. Die ist jetzt vor wenigen Tagen erschienen, ist zu finden an Bahnhofskiosken in Deutschland, Österreich und mittlerweile auch in der Schweiz. Natürlich aber am besten zu bewerben oder erwerben, indem du ein Abo abschließt auf unserer Homepage jacobin.de/abonnieren. Und wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe, ich sag's jetzt nochmal zur Erinnerung, das Jahr ist fast vorbei, wir haben noch Rechnungen zu bezahlen, Löhne auszuzahlen und brauchen noch ein bisschen Kohle, um den Laden am Laufen zu halten. Wenn du Jacobin schätzt, wenn du wie wir der Meinung bist, dass wir starke, unabhängige, linke Medien brauchen, gerade jetzt in solchen Zeiten wie diese, dann überleg doch, ob du nicht mit ein bisschen von deinem Weihnachtsgeld uns hilfst, unser Weihnachtsgeld auszuzahlen. Das kannst du tun, indem du auf jacobin.de/brauchtdich gehst. Da machen wir ein Crowdfunding noch bis 17. Dezember. Wir versuchen insgesamt 25.000 Euro zusammenzukriegen. Wir haben eine Reihe von tollen Prämien und Geschenken für Leute, die uns unterstützen und sind, wie ich jede Woche sage, wirklich sehr dankbar für jegliche Unterstützung, die wir bekommen. Wir haben nächste Woche noch eine letzte Folge von dem Podcast für das Jahr und dann gehen wir in die Winterpause. Mach's gut, genieß dein Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag. Ciao.